Diese Folge ist ein bisschen anders als das, was ihr sonst von uns kennt. Ihr werdet heute meine Stimme hören. Aber eine Geschichte, die nicht meine ist. Anna, in Klammername geändert, hat mir ihren Weg anvertraut, damit ich ihn für sie an euch weitergeben kann. Eine Geschichte, die erzählt werden mag, die Mut machen mag, aber die nicht mit ihrer persönlichen Stimme und ihrem Klarnamen erscheinen kann, aus Persönlichkeitsgründen. Eine Geschichte, die mit 11 Jahren leider schon viel zu früh beginnt, die schwer ist und die zeigt, dass es aber auch einen Weg raus aus der Dunkelheit gibt. Es wird um Grooming und um organisierte Gewalt gehen. Bitte pass gut auf dich auf. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier im Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene, Überlebende und Angehörige und Fachpersonen zum Thema sexualisierte Gewalt. Schön, dass du hier bist. Wie immer vorweg, achte gut auf dich, schau, was du brauchst, schau, ob du bei der Folge, beim Zuhören vielleicht merkst, dass du berührt wirst, dass vielleicht auch deine eigene Lebensgeschichte tangiert wird, ob du zwischendrin Pausen brauchst, ob du dir die Folge wann anders, vielleicht auch mit wem anders anhören magst. Also, wie immer, pass gut auf dich auf. Der Survivor Queen Podcast ist der Podcast von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation. Ihn gibt es seit mittlerweile fast 6 Jahren, alle 2 Wochen mit neuen Folgen und neuen Inhalten für dich. Wir freuen uns riesig, wenn du uns eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung auf deiner Podcast-Plattform deiner Wahl dalässt und uns damit hilfst, dass andere uns besser finden und hören können. Und damit starte ich mit euch in die heutige Podcast-Folge. Heute ist ein besonderes Format, das haben wir so noch nicht gehabt. Und ich bin neugierig, wie es dir gefällt. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt oder dir überlegt, ach, ich würde so gerne meine Geschichte erzählen. Und dann kommt das ganz große Aber. Aber vielleicht werde ich an meiner Stimme erkannt. Aber was ist, wenn das rechtliche Folgen hat? Aber was? Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Also es gibt ja viele Gründe, warum man nicht so wie unsere, ich glaube mittlerweile über 40 Gäste, die wir hier schon im Podcast hatten, die über ihre ganz persönliche MeToo-Geschichte, über ihre ganz persönliche Survivor Queen, Survivor King, Survivor Queen Lebensgeschichte erzählt haben. Na, es gibt natürlich viele Gründe, die dafür sprechen und genau deswegen machen wir auch diesen Podcast, ne? Von der eigenen Lebensgeschichte zu erzählen, anderen Mut zu machen, zu zeigen, dass es möglich ist, da rauszukommen aus diesem Traumastrudel, aus all dem dunklen Kackscheiß, ja, ganz platt gesagt. Und gleichzeitig, ja, ist da auch ein Aspekt der persönlichen Sicherheit da. Es ist ein Aspekt von rechtlichen Folgen, von vielleicht auch, ne, je nachdem, was ihr arbeitet, was für Stellungen ihr vielleicht in der Gesellschaft habt, egal ob Verbeamtung oder irgendwelche öffentlichen Rollen in der Politik oder einfach nur, dass ihr ja mit Kindern, mit Menschen zu tun habt, wie, wo auch immer. Ne, es gibt viele, viele Gründe, warum man lieber nicht öffentlich mit dem eigenen Namen, der eigenen Stimme drüber sprechen kann, darf, möchte, sollte. So, und daher gibt es jetzt heute zum allerersten Mal ein neues Format. Du kennst es vielleicht so aus der True Crime-Welt, dass Geschichten erzählt werden, ne, über andere. Bisher haben ja quasi die Betroffenen ihre Geschichte erzählt. Und heute erzähle ich dir die Geschichte von Anna. Annas Name ist anonymisiert, wie du dir denken kannst. Anna hat mir sehr ausführlich über ihr Leben, über ihren Leidens-, Lebens- und Heilungsweg erzählt. Und in dieser Folge werde ich Annas Geschichte für sie erzählen. Was mir nochmal wichtig ist, natürlich erzähle ich jetzt über sie in dritter Person, ne? Und gleichzeitig, für uns ist es ja immer wichtig, dass nicht über Opfer, über Betroffene gesprochen wird, sondern mit ihnen. Deswegen kommen in der Regel die Betroffenen oder bisher eigentlich nur selber bei uns zu Wort. Und gleichzeitig war hier der große Wunsch da, aufgrund unterschiedlicher Gründe, warum Anna nicht hier mit eigener Stimme erscheinen kann und auch nicht mit eigenem Namen. Und trotzdem war ihr Wunsch sehr groß, sehr präsent, dass sie ihre Geschichte teilen mag, dass sie anderen Mut machen mag, dass sie auch die in Anführungsstrichen Opferperspektive zeigen mag. Denn es wird leider sehr oft, sehr viel und sehr lange eher über die TäterInnen gesprochen. Ne? Gerade wenn wir so uns True Crime Podcasts anschauen, wo einfach sehr viel über die TäterInnen gesprochen wird und sehr wenig eigentlich über diejenigen, die unter dem, was passiert ist, gelitten haben. Kleine Empfehlung am Rande, by the way. Wenn du Team True Crime bist, dann könnte der Mordlust-Podcast etwas für dich sein. Die, finde ich, arbeiten das Thema, also obwohl es um echte Gewaltverbrechen geht, arbeiten sie die Themen oft sehr, sehr achtsam, sehr aufmerksam auf und eben oft bewusst eben nicht aus TäterInnen-Perspektive, sondern eher aus Betroffenen-Perspektive und genau, bereiten die Sachen nochmal schön auf. Also, falls du den Podcast noch nicht kennst und da mal reinhören magst, kleine Empfehlung am Rande. So, und damit starten wir in Annas Geschichte. Dass du dir Anna vorstellen kannst. Anna ist Anfang 20, hat gerade ihre Ausbildung fertig gemacht und steht gerade so ein bisschen am Scheideweg ihres Lebens. Wo geht es als nächstes hin? Was mache ich? Geht es jetzt Vollzeit in den Job rein oder nicht? Und saß vor mir und hat mir ihre Geschichte erzählt und sie mir vertrauensvoll in meine erzählerischen Hände gelegt. Und mit Anna gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück, so die Hälfte ihres Lebens zurück. Ihr Trauma, ihre Geschichte, zumindest so einer der großen Breaks, fing mit 11 Jahren an. Ihre Eltern haben viel gearbeitet, ne, die waren viel unterwegs, sie waren viel nicht zu Hause und dadurch war sie ja entweder oft alleine oder ist dann auch teilweise in ja, Kinder- und Jugendorten gewesen, ne, so Kinder-Jugendzentren, Feriencamps etc. Kleine Anmerkung noch am Rande, während ich gerade so erzähle. Vielleicht merkst du, dass ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger überlege oder ein bisschen anders in der Wortwahl bin, ne, als du mich vielleicht aus anderen Podcast-Folgen kennst. Auch da, das ist natürlich auch zum Teil der Anonymisierung geschuldet. Das heißt, ich erzähle dir die Geschichte so, dass nicht nachverfolgbar ist, wer Anna nun ist und war. Und deswegen wird es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen nebulöser von den Formulierungen her, worum es sich an manchen Stellen handelt. Also bitte verzeih mir das da, dass wir nicht in einer, ich sag mal, Hörbuch-Detailtreue sind, sondern wir eine Geschichte erzählen, die anonymisiert ist und wo, ja, wo es auch um die Sicherheit einer Person geht. Also, Anna war viel allein zu Hause und war dann eben auch viel woanders, in Feriencamps, in Kinder- und Jugendeinrichtungen. Ich erinnere mich so ein bisschen an meine Jugendzentrumzeit zum Beispiel. So solche Orte war sie. An solchen Orten war sie. Und sie war eher immer so ein bisschen Außenseiterin und hat sich daher umso mehr gefreut, als ein Mann, der selber auch so ein bisschen Außenseiter war, ihr Aufmerksamkeit geschenkt hat. Sie hat plötzlich gemerkt, oh, da ist jemand, der interessiert sich für mich, der, ja, hat auch eine höhere Position. Man muss dazu auch sagen, der Mensch war ein ehrenamtlicher Betreuer in der Einrichtung, wo sie war. War auch schon eher über 30, so Anfang, Mitte 30. Hat ihr Aufmerksamkeit geschenkt. Sie war ein eher schüchternes Mädchen damals. Und wie sie heute sagt, mussten wir beide ein bisschen schmunzeln, als sie mir das erzählt hatte. Wenn sie heute drauf schaut, ist ihr klar, dass das schon damals eine eher fragwürdige Dynamik war. So, und natürlich können wir heute drauf schauen, ne, und sagen, ja, what the fuck? Und wir können es auch benennen, ne? Was da passiert ist, war eine ganz typische TäterInnen-Strategie. Das war das sogenannte Grooming. Ne, dass jemand, der deutlich älter ist, sich an deutlich jüngere, in der Regel Kinder und Jugendliche, heranmacht und zwar erst auf eine freundschaftliche Art und Weise und dann quasi sich dadurch ihr Vertrauen gewinnt und dann ja, die Übergriffe beginnen. So, ne, dass wir da einmal die Verhältnisse klar haben, ne, 11 Jahre versus über 30. Genau, er war selber eher ein Außenseiter und sie hat sich dadurch eben auch nochmal mehr mit ihm identifiziert und sich auch von ihm gesehen gefühlt. Ne? Er hat ihr viele Komplimente gemacht, ihr auch Geschenke gemacht und das ist natürlich für ein Mädchen, das ja sonst eher sozial isolierter ist, eher Außenseiterin ist und auch noch ja, wenig Kontakt und Aufmerksamkeit von und mit ihren Eltern hat, ne, umso schöner, dass da eine erwachsene Bezugsperson da ist, die sie ernst nimmt oder zumindest so tut, als ob. Und sie erzählte mir auch, dass sie auch noch teilweise Chatverläufe von damals hat, ne, und die auch immer mal noch einsieht und ja, sich auch heute, wenn sie da durchscrollt, auch schon echt ganz schön sich schütteln muss und Gänsehaut bekommt, sich denkt, wow, das ist schon ganz schön eklig, was da passiert ist. Ja, und deswegen nochmal die ganz große Einladung an euch, wenn ihr merkt, da ist gerade in meinem Umfeld irgendwas komisch, ne? Egal, ob ihr selber Kinder habt, ob ihr vielleicht selber noch junge Erwachsene seid, egal wer, wie, wo in eurem Umfeld, habt da gerne einen Blick drauf. Ne? Grooming kommt oft ganz, ganz nett daher, so, ach ja, der Altersunterschied, aber der ist so nett zu ihr und es ist alles so toll. Und da einfach einen Blick drauf haben und sich dessen bewusst sein, dass das auch andere Hintergründe und Hintergedanken haben kann. Und Anna hat auch in ihren Chatverläufen beim Zurückscrollen auch festgestellt, er hat sie relativ schnell gefragt, wie denn so ihr Verhältnis zu ihrer Familie ist. Ne? Und da kommen uns heute, wenn wir uns das anhören und wir auch schon wissen, wie die Geschichte weitergeht, denn ansonsten wäre Anna ja nicht als Survivor Queen hier im Podcast, kommen da rote Flaggen hoch, ne, Red Flags, wo wir merken, oh, okay, da ist jemand auf der Suche nach einem Menschen, nach einem jungen Mädchen, die kein gutes Verhältnis zu ihrer Familie hat. Weil das Teil eines, in Anführungsstrichen, geeigneten Opferprofils ist, ne? Jemand, die nicht gut angebunden ist, die vielleicht sogar ein schlechtes Verhältnis mit ihrer Familie hat, vielleicht auch viel im Streit ist, vielleicht sogar häufig wegläuft. Ne? Das ist natürlich jemand, der viel leichter zu beeinflussen ist und der sich, sollte es zu Übergriffen kommen, sich vielleicht auch weniger wehrt, sich vielleicht auch danach niemandem anvertraut, weil ja vielleicht keine Vertrauenspersonen da sind. Ne? Also das einfach nochmal so ein bisschen für euch heute als, ja, als Schulung des Blickes für TäterInnen-Strategien, dass die schon sehr klar einen Blick haben für ihr Opferprofil. Ich nenne es mal so. Ja. Und andersherum auch schicke ich euch eine Ladung Mitgefühl rüber. Na, wenn ihr euch gerade selber auch vielleicht im Opferprofil erkennt, so da nochmal ein Durchatmen und merken, okay, krass, das ist jetzt nicht meine Schuld. Ne? Ich höre ganz oft von meinen KlientInnen, oh ja, ich hätte das noch merken müssen. So, und dann gucken wir uns jetzt Anna an und denken uns, Alter, Anna war 11. Hätte sie was merken müssen? I don't know. Ganz, ganz, ganz vielleicht, wenn sie früh in ihrem Leben schon gelernt hätte, was für TäterInnen-Strategien es gibt und gut angebunden wäre und Menschen gehabt hätte, denen sie sich anvertrauen kann und vielleicht auch gelernt hätte, ein Bauchgefühl zu entwickeln und darauf zu hören und so weiter. Ne? Aber ich glaube, wenn wir uns die Geschichte so anhören, ne, die bis hierher erzählte, dann würde niemand von uns sagen, oh, Anna hätte das missen müssen. Oh, das hätte ja auffallen müssen. Die Red Flag, das war doch so offensichtlich. Und gleichzeitig reden wir als Betroffene aber ganz oft genau so mit uns und über uns. Na, von daher eine liebe Einladung hier durchs Mikro zu dir, milde mit dir zu sein und dir darüber bewusst zu sein, dass TäterInnen oft sehr genau wissen, wonach sie suchen. Und dass du nicht schuld bist, sondern einfach aufgrund deiner Merkmale und Situation ein, in Anführungsstrichen, gutes Opfer warst. Und das ist scheiße. So, das ist richtig scheiße. Und da kommt vielleicht jetzt auch so Widerstand oder auch Wutgefühle, ne? Und das ist total in Ordnung. Also lasst uns weggehen von Scham und Schuld und hin zu, boah, ich darf wütend sein. So ein Kackmensch, was da passiert ist, das ist nicht in Ordnung. Ne? Da kommen wir in eine produktive und in eine Wut, die in eine Richtung zeigt, und zwar da, wo sie hingehört, ne? Zu den TäterInnen, anstatt zu uns selbst, ne? Anstatt in die Autoaggression, in die Selbstverletzung. Kommen wir zurück zu Annas Geschichte. Es wird dich und uns nicht überraschen, aber die Übergriffe an ihr begannen tatsächlich sogar vor Ort. Ne? Also da, wo dieser Mensch ehrenamtlich gearbeitet hat, hat er sich an ihr vergangen. So, ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen en Detail, einfach weil es uns auch wichtig ist, hier im Podcast nicht zu bildlich Gewalt darzustellen und zu repräsentieren, weil darum geht's nicht. Ne? Anna, sind dort Übergriffe passiert, ja, sexualisierte Gewalt, Missbrauch. Und das Krasse ist, und das waren ihre Worte, dass sie damals noch gar nicht verstanden hat, was da eigentlich passiert ist, was er da eigentlich mit ihr gemacht hat. Ihre Worte dafür waren damals als Kind, irgendwie war das alles komisch. Und heute weiß sie, sie war nicht aufgeklärt. Sie war 11 Jahre alt und war nicht aufgeklärt und hat deswegen tatsächlich einfach nicht verstanden, was dieser Mensch dort tut und auch nicht verstanden, dass das nicht in Ordnung ist. Und da sind wir beim Thema Aufklärung. Und auch eine Frage, die häufig kommt, ne? Also wann kläre ich denn mein Kind auf? Ich will es ja nicht verstören. Ja, natürlich wollen wir unsere Kinder nicht verstören und gleichzeitig, gerade wenn wir uns die sexuelle Entwicklung von Kindern anschauen, ne? Oder von Menschen in Summe, Kinder entdecken sehr früh ihren Körper. So, und da reinzugehen, ne, auf eine sexualpädagogisch wertvolle Art und Weise, ist gar nicht so easy. Das verstehe ich total, ne? Und ich mache mir gerade innerlich so eine Notiz, dass wir vielleicht auch mal eine Sexualpädagogin, Sexualpädagogen einladen, hier in Podcast oder in eines unserer anderen Formate, Kongress, Webinar. Ich guck mal, wo das gut passt, wo wir das Thema nochmal expliziter angehen können. Ne? Aber so eine Faustregel, die gut funktioniert, ist altersgerecht. Es geht nicht darum, dass wir Kinder jetzt übersexualisieren und ihnen viel zu viel zeigen und en Detail Dinge erklären, die sie vielleicht noch gar nicht interessieren oder die für sie nicht relevant sind. Und gleichzeitig sind Kinder neugierig und stellen Fragen. Und wenn sie nicht wissen, ne, so ganz klassisch, mein Körper gehört mir, wenn sie nicht wissen, dass das ihr Körper ist und dass sie da Ja und Nein sagen dürfen und dass da ein erwachsener Mann nichts zu suchen hat an meinem Körper an gewissen Stellen, dann kann es zu sowas kommen. Und damit zurück zu Anna. Sie war nicht aufgeklärt, irgendwie war es komisch, sie hat nicht verstanden, was da passiert. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Sie spricht davon, dass sie sich selber eingeredet hat, dass das, was sie da erlebt hat, eigentlich nur ein Albtraum war. Das heißt, sie hat es wirklich dissoziiert und abgespalten und hat sich ihre eigene Wahrnehmung abgesprochen. Das, was ich da erlebt habe, ist gar nicht wirklich passiert. Ich habe das nur geträumt. Das war nur ein schlimmer Traum. So. Und wenn wir die Deutung auch nochmal nehmen, ein schlimmer Traum, ein Albtraum, dann verstehen wir auch schon mit einem Blick drauf, okay, also der kleinen Anna war damals schon klar, auch wenn sie nicht ganz verstanden hat, was da passiert ist, dass das was Böses, was Schlechtes war. Denn sie hat ja dann, hat das in einen Albtraum umgewandelt in ihrer Erinnerung. Und dann ging es weiter. So, also die Übergriffe wurden mehr, sie wurden intensiver. Und es ging so weit, dass er sie sogar dazu überredet hat, dass sie doch bei ihm übernachten könne. Weil wenn sie bei ihm übernachtet, dann kann sie ja am nächsten Tag einfach wieder mit in die Einrichtung fahren mit ihm, weil dann hat sie es ja nicht so weit. Dann muss sie nicht immer bis nach Hause zurückfahren. Das sei ja total weit. Und von da an hat sie tatsächlich regelmäßig bei ihm übernachtet. An Wochenenden, in Ferien. Und die Übergriffe wurden mehr und mehr. Ja. Vielleicht merkst du gerade, während ich erzähle, dass da ein paar Gefühle bei dir hochkommen. Mach gerne eine Runde Pause. Vielleicht hilft dir gerade eine Selbstregulation. Mein Körper schickt mir direkt ein Gähnen rein. Ich habe die Füße auf dem Boden. Genau. So, bei mir kommt so eine Mischung aus Wut, Ohnmacht, Frust. Ne? So, meine erste Frage auch direkt, nachdem Anna das erzählt hatte, war auch, hey, was haben denn deine Eltern gesagt? Was hat deine Familie gesagt? Also, fanden die das nicht komisch, dass du als junges Mädchen bei einem über 30-Jährigen regelmäßig schläfst? Ne? Und genau, jetzt kommen wir hier zum Thema Familie. Ihre Eltern haben tatsächlich oft gar nicht gewusst, dass sie nicht da war, dass sie nicht zu Hause geschlafen hat, weil sie viel gearbeitet haben. Ihr merkt, ich erzähle nicht mehr, was sie gearbeitet haben, aus Persönlichkeitsgründen, aber sie waren viel nicht da, haben viel nicht mitbekommen und jetzt kommt noch das Thema Täterloyalität dazu. Anna hat teilweise auch dann für den Täter gelogen, ne? Dass sie dann erzählt hat, ich schlafe bei einer Freundin. Ne? Das ist leider auch ein Teil dessen, ne? Wenn Grooming gut, in Anführungsstrichen gut funktioniert hat, ne? Und das Opfer die Betroffenen sich verbunden fühlen mit den TäterInnen, dann kann es dazu kommen, dass sie diese wirklich decken, dass sie sich zugehörig, loyal fühlen, ne? Dass sie das Gefühl haben, ich muss das jetzt decken. So, ich muss ihn jetzt decken, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und hinter dem Weil können ganz unterschiedliche Sachen stehen. Ne? Da kann wirklich nur Loyalität dahinter stehen, im Sinne von, ich möchte nicht, dass er Ärger bekommt. Da kann aber auch eine Zuneigung da sein. Ne? Aber ich möchte ihn ja wirklich sehen, weil da ist ja nicht alles böse und schlecht dran. Bis hin aber auch zu Ängsten, ne? Ängsten und Sorgen, die vielleicht eingeredet werden. Wenn du was sagst, dann passiert was Schlimmes, ne? So Schweigegebote. Also dass dieses TäterInnen-Decken und vielleicht sogar für sie Lügen ist leider ganz normal, ne? Ist was ganz, ganz Typisches, was Betroffene erleben, was Betroffene berichten und was ich auch oft erlebe in meinen traumatherapeutischen Sitzungen mit meinen KlientInnen, dass das auch etwas ist, was noch lange belastet. Ne? So nach dem Motto, hätte ich doch was gesagt und ich habe ja sogar noch für ihn mitgelogen, ich habe ihn ja gedeckt, ich bin ja dann auch irgendwie selber schuld. Ne? Vielleicht kennst du das so oder so ähnlich. Ein Thema kann auch sein Selbstschutz. Ne? Ich lüge, weil ich da nicht mehr rauskomme. kleine Anekdote aus einer Serie, die ich gerade gestern geguckt habe, das passt ganz gut. Shrinking heißt die Serie. Die läuft leider nur auf Apple TV. Vielleicht ja auch irgendwann woanders. Sehr, sehr coole und lustige Serie. Sehr, sehr viel TherapeutInnen-Charme. So, auf jeden Fall sagt eine der Hauptfiguren, ja, ich glaube, unser Büro ist umgezogen, aber ich war schon so lange nicht mehr im Büro und auf Arbeit, dass es jetzt schon zu spät ist, dass es schon zu lang her ist, dass wir umgezogen sind. Ich kann jetzt nicht nach der Adresse fragen. So, deswegen kann ich auch jetzt nicht mehr ins Büro gehen und muss für immer im Homeoffice bleiben. So, vielleicht kennst du dieses Gefühl von, oh, das ist schon zu lange her oder das ist schon zu lange gelaufen, ich kann jetzt nicht fragen. Ich kenne das manchmal so zum Thema Namen, ne? Wenn man sich schon 2 Stunden mit jemandem unterhalten hat, dann kann man auch irgendwie nicht nochmal nach dem Namen fragen. Zumindest gefühlt. Und hier sind wir beim Thema gefühlt. Und so geht es auch vielen Betroffenen. Ich habe jetzt schon so lange mitgemacht. Ich kann jetzt nicht zugeben, dass da was Schlechtes passiert. Ich habe jetzt schon so lange gesagt, ja, nee, das ist voll toll da. Oder ja, ich fahre zu einer Freundin. Ich kann jetzt nicht was anderes sagen. Genau, also da einfach nochmal für euch zur Transparenz, zum Verstehen, so, das sind typische Muster, ja, auch psychologische Mechanismen, die wir Menschen in uns haben, die TäterInnen an diesen Stellen auch einfach ausnutzen. Ne? Kommen wir zu Anna zurück. Sie hat regelmäßig bei mir übernachtet, die Übergriffe sind immer extremer geworden und irgendwann ging es tatsächlich auch in die organisierte Gewalt über. Er sprach davon, dass er Gleichgesinnte hätte, Freunde hätte. Und die waren dann auch bei ihm zu Besuch da. Und haben auch die haben sie dann missbraucht. Und teilweise war es andersherum, dass er sie mitgenommen hat zu Gleichgesinnten. Ganz viele Anführungsstriche. Und dass sie dort von mehreren Menschen gleichzeitig / nacheinander missbraucht worden ist. Du merkst, ich gehe nicht ins Detail, darum geht es hier nicht. Ne? Aber wir können uns vorstellen, wie es der kleinen Anna damals ging. Ne? Über Jahre ging das bei ihr damals so. Und kommt natürlich auch die Frage auf, ja, okay, die Eltern haben es nicht mitbekommen oder sie hat sie teilweise angelogen. Aber hätte es nicht noch irgendwem anders auffallen müssen? Ne? Wir bewegen uns ja nicht in einem luftleeren Raum. So, sie hat ihn ja kennengelernt als Ehrenamtlicher. Hätte in diesem Umfeld, wo er ehrenamtlich war, hätte das dort nicht auffallen müssen. Und ganz ehrlich, ja, verdammte Kacke, es hätte auffallen müssen. So, und auch das sagt Anna heute, ne? Im Rückblick, es hätte auffallen können, es hätte auffallen müssen. Menschen hätten das erkennen können und müssen. Und da sind wir wieder beim Thema, wie geschult können und müssen Menschen sein, ne? Und wie, da ist ein 11-jähriges Mädchen. Klar, sie wird älter. Dann ist sie 12, 13, 14. Die morgens immer zusammen mit dem Ehrenamtlichen kommt. Wir kennen es aus dem Bereich Schule, ne? Noten sacken ab, Traumasymptome kommen, man ist müde, ist sozial nicht mehr so richtig dabei. Heute gibt es zum Glück zumindest in Teilen SchulpsychologInnen oder SchulsozialarbeiterInnen, aber irgendwie, ne? Und ja, da sind wir so beim Thema Gesellschaft und Hinschauen. Und da nochmal eine ganz, 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 ganz große Einladung und Appell an euch heute hier in der Gegenwart. Schaut hin. Ja, also auch Menschen, die nicht geschult sind in Trauma und in TäterInnen-Strategien und so weiter, können solche Muster erkennen, können hinschauen, können fragen. Und vielleicht ist es euch ja auch möglich, eine Schulung zu machen, ne? Wir von Survivor Queen bieten ja zum Beispiel eine Trauma-Grundlagen-Fortbildung ein ganzes Wochenende von Freitag bis Sonntag an für Fachpersonen, ne, egal ob TherapeutInnen, PädagogInnen, Coaches, BeraterInnen und so weiter. Also dass Menschen einfach ein grundlegendes Verständnis davon haben, wie Trauma funktioniert und woran man es erkennen kann und wie man unterstützen kann, ne? Und wenn es so eine Fortbildung nicht ist, ist es vielleicht einfach hier unseren Podcast hören oder andere Podcasts hören. Also überall, wo du dir Wissen aneignen kannst, wo du an Informationen kommst, mit denen du in deiner Lebensrealität, egal ob Arbeit oder privat, ein bisschen genauer hinschauen kannst. Das hilft schon. Das hilft gegenwärtigen Annas sehr. Und ich glaube, ich brauche jetzt nicht nur damit anfangen, dass da in der Einrichtung das, ja, also das hätte auffallen müssen. Oh, da kriege ich einen riesengroßen Hals, da merkst du schon. Da werde ich richtig sauer. Ich denke, hey, das ist ein Ehrenamtlicher. In der Regel, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, muss man ein polizeiliches Führungszeugnis mitbringen. In der Regel sollte es, aber natürlich ist es jetzt auch ein paar Jährchen her, ja, wobei auch gar nicht so lang, 10 Jahre. Ja, Mitte 2010er, gibt es eigentlich in vielen Einrichtungen, gerade da, wo mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, ne, entweder Awareness-Teams oder Vertrauenspersonen oder auch Supervision. Und deswegen, oh, das fällt mir richtig schwer, zu glauben, dass wirklich niemand da in diesem Kontext etwas mitbekommen hat. So. Ja. Spannenderweise hat Anna auch mit ihren Freundinnen von damals gesprochen. Also teilweise, ne, manchen hat sie es erzählt, heute als Erwachsene. Und wollte eben auch von ihnen ihre Eindrücke, ihre Erinnerungen, ihre Gedanken an damals bekommen. Und spannenderweise, zumindest diejenigen, mit denen sie bisher gesprochen hat, können sich an nichts erinnern. Also niemandem ist etwas aufgefallen. So. Sind wir wieder beim Thema hinschauen. Und natürlich, klar, als Kinder, Jugendliche, wir haben, ich glaube, wenn wir alle zurückdenken, wir hatten alle so unsere Themen und Wehwehchen als TeenagerInnen. Von daher, ja, auch da machen wir niemandem einen Vorwurf, gerade nicht anderen Gleichaltrigen. Aber spannend, oder? Also auch da hat niemand was mitbekommen. Und wahrscheinlich fragst du dich jetzt auch, okay, wie ist es denn jetzt weitergegangen? Wie ist es jetzt ausgegangen? Tatsächlich ist es so ausgegangen, dass der Täter sich sehr gewalttätig, also wirklich körperlich gewalttätig geworden ist. Sie weiß heute nicht mal mehr, warum. Ja, also Anna kann sich nicht mehr erinnern, warum. Wahrscheinlich hat sie irgendwas gemacht, was er doof fand. Und er hat sie, das sind jetzt meine Worte, halbtot geschlagen. Ja, also er hat sie schon sehr, sehr, sehr verletzt, das ihre Worte, und sie dann abgelegt. Also er hat sie wirklich quasi am Straßenrand abgelegt, weg, sie woanders hingefahren und abgelegt. Und ja, jetzt merken wir hier an der Stelle, wir sind ganz schön nah am Thema True Crime dran. Ne? Also die Geschichte hätte auch anders ausgehen können, aber sie ist tatsächlich gefunden worden. Es ist die Polizei gerufen worden und das war in Anführungsstrichen ihr großes Glück damals. Ganz, ganz, ganz viele Anführungsstriche zum Thema Glück. Sie weiß selber nicht, ob sie es geschafft hätte, da rauszukommen aus diesem System, aus diesem Muster, was er da aufgebaut hat für sie. Also sie sagt selber, für sie gab es zu der Zeit eigentlich nur noch Schule und bei ihm sein. So, sie hatte keine Teenager-Zeit, keine Kindheit. So das, was andere TeenagerInnen in der Zeit gemacht haben. Ne? Rausgehen, Partys, feiern, mit FreundInnen treffen, das gab es für sie alles nicht. Sie ist in der Schule gewesen und ist danach bei ihm gewesen. So, ja, sie war auch ab und zu Hause, aber im Prinzip bestand ihre gesamte Jugend aus Gewalt, aus Täterkontakt und Täterloyalität, ne? Immer wieder dahin gehen, obwohl sie merkt, es tut ihr nicht gut, obwohl sie merkt, ich will da nicht hin. Na, aber sie wusste es nicht anders. Sie wusste nicht, was sie stattdessen tun soll. An der Stelle noch ein kleiner Querverweis, falls du mehr zum Thema Täterloyalität lesen magst. Hören magst, in unserem Podcast verlinke ich dir auch unten in den Shownotes, habe ich auch eine Folge gemacht zum Thema Täterloyalität und Täterintrojekte. Also da kannst du nochmal reinhören zu den beiden Begriffen. So, weiter zu Anna. Es kam zur Anzeige. Es kam zu einem Gerichtsverfahren, zu einem Gerichtsprozess und tatsächlich sitzt der Täter heute im Gefängnis. Noch. Ja, und Anna sagt auch, sie hat auch echt Respekt und Sorge davor, wie es ist, wenn er irgendwann nicht mehr im Gefängnis ist. Ja, in ihrem Heimatort geht sie nicht ohne Begleitung aus dem Haus. So, sie wohnt da nicht mehr, sie ist weggezogen, aber da ist noch sehr, sehr, sehr viel Angst, in Klammern wahrscheinlich auch berechtigt, vor dem Täter, vor der Rache. Ja. Und was vielleicht auch noch spannend ist zu wissen, und ich weiß, das macht viel Frust, ist, dass neben dem Täter, ne, dem Haupttäter, der sie gegroomt hat, keiner der anderen TäterInnen bestraft worden ist. Na, sie sind nicht gefunden worden, sie konnten nicht ausgemacht werden, wie auch immer man das jetzt benennen möchte. Das ist aus Survivor Queen NGO-Sicht fucking scheiße und frustrierend. Na? Aber hey, immerhin, ein Täter ist im Gefängnis. Also, das hätte ja auch anders ausgehen können. Kennen wir ja auch aus anderen Geschichten. Anna beschreibt, dass sie aus der Zeit, ne, aus dieser Gerichtszeit und Aussagezeit bei der Polizei und so weiter, dass sie da sehr wenig Erinnerung dran hat. Ne, das kennen wir, so das Thema Dissoziation und Funktionieren. Und jetzt mache ich mit euch einen Sprung. Jetzt waren wir sehr viel in der Geschichte, was war, auch wenn wir schon viel eingeordnet haben gleich. Was hat ihr denn geholfen? Na, also Anna saß vor mir als, ja, lebensbejahende junge Frau. Ja, sie hat mich angestrahlt und gerade als sie so über die Gegenwart erzählt hat oder auch, dass sie heute einen Partner hat, der über ihre Geschichte weiß und der eine Familie hat, die unglaublich unterstützend mit dabei ist, wo sie mit ihm und mit seiner Familie viele Dinge zum ersten Mal macht, ne, ans Meer fahren, ins Kino gehen, so ganz normale Dinge, die die meisten von uns wahrscheinlich irgendwie als Kinder und Jugendliche schon zum ersten Mal in unserem Leben gemacht haben, die macht sie heute zum ersten Mal. Und anstatt, dass sie dafür ausgelacht oder beschämt wird, sind sie unterstützend und freuen sich mit ihr, all ihre ersten Male neu zu erleben und zu zelebrieren. Und wie schön, also da einfach nochmal für euch so als Gegenentwurf, ne, zu diesem, alle traumatisierten Menschen sind beziehungs- und bindungsunfähig. Ja, Trauma macht ganz viel zum Thema Beziehung, aber es kann auch anders aussehen. Es kann uns der Mensch über den Weg stolpern, der die Korregulation und die korrigierende Beziehungserfahrung in Person ist. So, ganz große Einladung, euer Blickfeld zu erweitern für, wow, sowas ist möglich. Ja, ich überlege gerade, was wir hier noch mit reinnehmen. Was hat ihr geholfen? Ich habe sie explizit gefragt, ne? Was hat dir geholfen? Was magst du erzählen? Was magst du anderen mitgeben? Für sie war EMDR als Traumatherapie, ne? Eye Movement Desensitization Reprocessing, also das mit den Augen. Da ist sie seit einem Jahr in Behandlung und sagt, es ist krass, also es ist unglaublich anstrengend, aber es hilft ihr sehr in der Aufarbeitung. Einerseits, weil sie sich heute eingestehen kann, ja okay, das war schlimm, was da passiert ist, weil bei ihr so der typische Mechanismus, so schlimm war es gar nicht, da war, ne? Also ich meine, wir haben uns jetzt ihre Geschichte angehört und ich glaube, die meisten von uns sind so, what the fuck? So, und unser spannendes Selbstschutzhirn macht gerne, egal wie schlimm wir Sachen sind, die wir erlebt haben, objektiv schlimm, macht unser Brain ganz oft als Schutz, ach, so schlimm war es doch gar nicht. Andere haben es ja viel schlimmer. Also da einfach eine ganz große Einladung. Das Weglassen, es war schlimm. So. Und das hat sie erst durch die Therapie und durchs EMDR gelernt. Und da hat sie auch festgestellt, dass sie unglaublich viele Erinnerungslücken hat. Und dass die Erinnerungen jetzt teilweise, ne, durch das Aufarbeiten erst Stück für Stück wieder hochkommen. Und spannenderweise, da musste sie so ein bisschen schmunzeln beim Erzählen, ist es für sie richtig gut, dass die Erinnerungen zurückkommen. Und sie sagt, egal wie schlimm die Erinnerungen sind, die da wiederkommen, es hilft ihr, sich selber besser zu verstehen. Denn die Trigger sind ja trotzdem da gewesen. Also sie hat ihr halbes Leben lang teilweise Trigger da gehabt und hat dann Ängste und Panikattacken und andere körperliche Reaktionen bekommen, Flashbacks bekommen. Und wusste aber gar nicht, woran es liegt. Ja, also sie konnte den Auslöser nicht erkennen oder wusste, selbst wenn sie den Auslöser kannte, ne, wusste sie nicht so genau, warum das jetzt passiert. Ne? Also sie hatte keine Bilder, keine Erinnerungen dazu, weil da teilweise Amnesien drauf lagen, weil das teilweise wegdissoziiert war. So, und es fand ich total schön zu sehen, wie sie da lächelnd sitzt und sagt, jede Erinnerung, die zurückkommt, hilft mir, mich besser zu verstehen. Und damit kann ich milder mit mir sein. Ich weiß besser, woran es liegt. Und Da ist das große Stichwort Selbstwirksamkeit. Ich kann dann etwas tun, wenn ich weiß, warum es da ist, wenn ich weiß, woran es mich denn dann erinnert. Und das fand ich richtig, richtig schön. Als ein anderes Bild zum Thema Erinnerung, weil viele von uns, die Erinnerungen haben, wollen oft, dass sie nicht da sind. Die, die keine Erinnerung haben, wollen verstehen, woran es liegt und was die Erinnerungen sind, über den Schleier liegt. Und ich möchte nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich möchte nur zeigen, es gibt viele, viele unterschiedliche Wege, mit dem Scheiß umzugehen, den du und den wir erlebt haben. Und ja, den fand ich irgendwie schön mit diesem Lächeln. Mit diesem Lächeln bei dem Gedanken daran, dass schlimme Erinnerungen zurückkommen. Anna hat, als sie angefangen hat aufzuarbeiten, sie hat relativ lange nach Therapie gesucht. So, da haben wir ein anderes großes, nerviges Thema in unserer Gesellschaft, Therapieplätze zu finden. Und jetzt gerade noch mal hochaktuell politisch, wo auch noch PsychotherapeutInnen, die Kassensitze haben, 4,5% gekürzt werden von ihrer Gage. Aber gut, das lassen wir stehen. In dieses Rabbit Hole hüpfe ich jetzt nicht mit euch rein. Aber was Anna auf ihrem Weg unglaublich geholfen hat, waren Online-Ressourcen. Ins Internet zu gehen und zu schauen, okay, was gibt es da, was mir hilft? Da war unser Survivor Queen Podcast, da waren andere Trauma-Podcasts, wie der von Verena König, YouTube-Videos von Dami Scharf, Instagram-Accounts von anderen KollegInnen oder auch anderen Betroffenen. Na, und da eine ganz große Einladung an euch, sucht euch die Angebote, die zu euch passen, wo man eure Sprache spricht, wo ihr euch verstanden fühlt. Das kann so, so, so hilfreich sein. Kreativität, für sie war es das Malen, aber auch in den Körper zu kommen. Bei ihr war es das somatische Yoga, also Yoga, das nochmal anders, achtsamer in den Körper geht. Tatsächlich auch das traumasensible Meditieren, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Das bieten wir bzw. Elena bei uns aus unserem Team seit 3 Jahren an. Na, jeden ersten Mittwoch im Monat traumasensibles Meditieren, halbe Stunde inklusive Ankommen und Auschecken schon. Na, also eher die Meditationszeit sind meistens so 15 Minuten plus minus und einfach sehr, sehr traumasensibel, auf Trauma abgestimmt, mit vielen Wahlmöglichkeiten und so weiter. Und da hat Anna mir erzählt, dass sie, als sie das allererste Mal dabei war, Zitat, super geheult hat, weil sie gemerkt hat, wie viel Entscheidungsfreiraum sie eigentlich hat und damit eigentlich gar nicht umgehen kann. Ne? Weil Elena zum Beispiel eigentlich fast immer ansagt, okay, und jetzt schau für dich, möchtest du die Augen auf oder zu haben? Ne? Allein die Wahl zu haben, die Augen auf oder zu machen, macht oft einen gigantischen Unterschied, gerade bei traumatisierten Nervensystemen. Ne? Und das fand ich so schön und so sinnbildlich dafür, wie eingeengt Annas Selbstwirksamkeit, Annas Optionen, Entscheidungen zu treffen, bisher in ihrem Leben war. Und wenn das für einen, den einen oder anderen von euch spannend ist, da mal beim traumasensiblen Meditieren reinzuschauen, vorbeizuschauen, ganz große Einladung. Ich packe euch den Link zu unseren Veranstaltungen in die Shownotes rein, Veranstaltungslinks. Genau, jeder erste Mittwoch im Monat, 19 Uhr bis 19:30 Uhr, also 30 Minuten. Und ihr könnt live dabei sein, ihr könnt euch aber auch anmelden und bekommt die Aufzeichnung zugeschickt. Und irgendwas sollte ich noch sagen. Ach so, genau. Und es ist wie immer solidarische Basis. Also wir haben einen Preis dort stehen, was der Kurs, was so ein Ticket kostet. Und ihr könnt aber gleichzeitig auch einen eigenen Preis wählen. Und wenn es monetär für dich gerade schwierig ist, sind auch 0 Euro total in Ordnung. Also hol dir das, was dir gut tut. So, ich scroll mal weiter in meinen Notizen. Ich habe Anna auch gefragt, was hat sich denn für sie verändert im letzten Jahr, seit sie die Therapie begonnen hat? Und da fing sie an zu strahlen, also wirklich zu strahlen und erzählte mir bestimmt 20 Minuten am Stück Dinge. Also sie traut sich, neue Sachen zu erleben. Sie war zum ersten Mal am Meer und hat sich bis dahin aber nur ausgemalt. Also bis, ja, heute ist sie Anfang 20, ne? Bis sie Anfang 20 war, hat sie sich nur geträumt und erträumt, wie wohl das Meer ist. Und sie war zum ersten Mal da und hatte Funkeln in den Augen. Sie erlebt Freiheit, sie spürt dieses Gefühl dahinter zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie traut sich rauszugehen, sie geht ins Kino und wenn es nur spazieren gehen draußen ist. Und ein Satz, den ich euch auch eins zu eins zitieren mag, zu merken, dass mir zumindest in der Theorie niemand mehr etwas verbietet. Wow, was für eine Erkenntnis, ne? Also, und auch zu merken, wow, krass, wie doll TäterInnen unser Denken beeinflussen können, ne? Wie sie ja auch heute noch, ne, nach Jahren so präsent sein können. Und sie hat ein Beispiel erzählt und gesagt, manchmal fragt sie ihren Partner noch, darf ich ein Buch lesen? Und merkt dann selber, ne, und auch durch seine Reaktion merkt sie, oh krass, ich brauche mir ja gar nicht die Erlaubnis holen. Ich darf jetzt einfach ein Buch lesen, wenn ich das möchte. Ja, Thema Beziehung. Sie hat erzählt, dass für sie Berührung und auch Vertrauen immer noch sehr schwierig ist. Sie konnte früher gar keine Berührung ab von anderen Menschen. Und jetzt gibt es Phasen, Zitat, in denen sie es schon ertragen kann. Mit so einem kleinen Schmunzler und auch mit dem Blick in die Zukunft, dass es hoffentlich irgendwann nicht nur ertragbar, sondern auch schön sein wird. Und gleichzeitig finde ich es unglaublich schön, zu sehen und zu hören, dass sie da einen Menschen gefunden hat, der mit ihr ihr Tempo geht und bereit ist, in Anführungsstrichen, zu warten und mit ihr Stück für Stück Vertrauen aufzubauen und da zu sein. Sie hat auch erzählt, dass für sie Schlafen früher unglaublich schwierig war. Mittlerweile geht's und wenn es dann doch mal nicht geht, dass sie dann auch sich selber die Erlaubnis gibt, stattdessen aufzustehen und was Schönes zu machen. Eine Serie zu gucken oder irgendwas anderes zu machen. Auch eine spannende Selbsterkenntnis. Sie hat erzählt, dass für sie so ruhige, cozy Entspannungssachen sie total wahnsinnig machen. Und für sie zum Beispiel so Serien und Bücher, alles was so Richtung Thriller geht und mehr Aufregung und Adrenalin, dass das sie entspannt. Da mussten wir beide ein bisschen schmunzeln, da sind wir natürlich beim Thema Nervensystem, dass wenn ein Nervensystem es nicht gewohnt ist, in die Ruhe und Entspannung zu gehen, dass das ja uns eher verrückt macht und wir dann aufspringen und sagen, nee, ich mache jetzt was Aufregendes, ich mache jetzt was Spannendes. Sie hat von einem Glühbirnenmoment mir erzählt, den ich mit euch teilen mag. Es war auch so ein bisschen eine Hausaufgabe von ihrem Therapeuten, dass sie mal schauen soll, wenn sie möchte, ob sie Musik von damals konsumieren möchte, um vielleicht Erinnerungen wiederzuholen, ne? Um es, in Anführungsstrichen es, zu realisieren, was eigentlich damals passiert ist versus wo sie heute ist, in Sicherheit. Hier kleiner Disclaimer. Passt gut auf euch auf, wenn ihr sowas macht. Das ist jetzt natürlich nicht ohne und das ist jetzt natürlich von ihrem Therapeuten, ne, in Absprache als Hausaufgabe. Passt gut auf euch auf. Das ist keine Aufgabe, die man mal eben macht, wenn man nicht so genau weiß, was dann vielleicht passiert. Aber sie hat erzählt, dass sie eine Playlist rausgeholt hat, dass sie Musik rausgeholt hat, die sie nur damals gehört hat und danach nie wieder. Und hat dadurch, durch die Musik, durch das Zurückhüpfen in der Zeit mit der Musik, hat sie gemerkt, wie viel sie von sich verloren hat und dass sie heute Stück für Stück einen Teil von sich zurückholen kann. Wow, oder? Ich habe Anna gefragt, wie ihr Blick in die Zukunft ist. Und da lächelte sie, schaute zur Seite, so in die Zukunft und meinte, Zitat, ich weiß, es liegt noch viel vor mir. Die Therapie dauert ja erst ein Jahr, aber endlich hilft etwas. Ich will leben lernen. Leben lernen. Was für ein wunderschöner Plan, sich von allen bisher aufgedrängten Regeln von außen befreien. Und sie hat mir erzählt, natürlich gibt es immer noch Tage, die scheiße sind, aber das ist okay, weil es eben jetzt auch Tage gibt, an denen es schön ist. Es Tage gibt, die nicht scheiße sind. Und ja, es gibt auch noch Sachen, an denen sie übt, die sie jetzt gerade auch aktiv versucht besser zu machen, versucht überhaupt erstmal zu verstehen, was das ist. Na, zum Beispiel ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen, in die Selbstfürsorge zu kommen, Selbstmitgefühl mit sich selber zu haben und sich selbst nicht mit Arbeit zu betäuben, wenn es ihr schlecht geht, na, sondern wirklich hinzuschauen, okay, was ist denn da? Warum geht es denn mir schlecht? Und dann habe ich sie nachgefragt, was sie euch, die jetzt gerade zuhören, mitgeben mag. Sie hat gesagt, reden hilft, auch wenn es manchmal scheiße ist. Sie findet den Rat so selber so semi-gut. Also Vergangenheit, sie fand den richtig doof und will dem auch nicht recht geben, aber die Erfahrung hat ihr gezeigt, ja, es stimmt, es hilft, reden hilft. Und sie mag euch dazu einladen, euch aufrufen, euch Hilfe zu holen. Zitat, es wird selten schlimmer, eher besser. Und dass man selber manchmal keinen Ausweg sieht, aber ja vielleicht andere. Versucht, da rauszukommen, sagt Anna euch. Und dann hat sie nach ein bisschen Nachdenken noch eine Erkenntnis gehabt, die für sie auch ein großer Gamechanger war, den sie euch auch noch mitgeben mag. Wenn du heute nur 50% geben kannst, dann sind diese 50% ja deine 100% für diesen Tag. Und es ist in Ordnung, sich selber auf die Schulter zu klopfen. Und wenn es nur dafür ist, dass wir heute geschafft haben, Zähne zu putzen. Und sie war lange auf der Suche nach einem Wort, nach einem Begriff für das, was sie erlebt hat. Und irgendwie sucht sie auch heute noch danach. Und wir haben heute einiges an Begriffen schon gehört, ne? Grooming, organisierte Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung. So ein Misch aus ganz vielen Dingen, die sie da erlebt hat. Und manchmal, ja, braucht das der Schrecken einen Namen, damit wir ihn greifen können. Ne? Und sie beschreibt auch, das kennen viele von uns, dass sie sich ganz lange wie so ein Alien gefühlt hat, ne? Nirgendwo richtig zugehörig. Irgendwie, ja, geht es ihr ganz anders als allen anderen? Fragezeichen. Ne? Und da einfach ein ganz großes Hey, du bist nicht alleine. Ne? Also du, lieber zuhörender Mensch, liebe Zuhörende, schön, dass du da bist. du bist nicht alleine. Wir sind ganz schön viele. Wenn wir uns mal trauen, uns zu zeigen, wenn wir uns mal trauen, uns anderen zu zeigen, dann merken wir, dass ganz schön viele von uns, ganz schön viele Menschen um uns herum, so ein Shit erlebt haben. Und damit sind wir am Ende der Geschichte von Anna. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du mit mir die Annas Geschichte angeschaut, angehört hast. Ich hoffe, dass Anna das geschafft hat mit ihrer Geschichte und mit meiner Unterstützung als Erzählerstimme, als Erzählerinnenstimme. Anderen Mut zu machen, anderen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und auch mit ihrer Geschichte zu zeigen, hey, solche Dinge passieren. Die passieren nicht nur im Film, die passieren nicht nur irgendwem, irgendwelchen Menschen, irgendwo auf einem anderen Kontinent, sondern die passieren hier. Ne? Also 10 Jahre, also in den 2010er Jahren hier in Deutschland, hat sich Annas Geschichte abgespielt. Ich hoffe, ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist ja ein neues Format. Das mache ich auch heute zum ersten Mal. Ich hoffe, dir hat das Format gefallen. Gebt mir und uns gerne Feedback dazu. Gerne eine E-Mail an hallo@survivorqueens.de oder per Instagram oder wo auch immer ihr Kontakt zu uns habt. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir und uns da Feedback gebt. Gefällt euch das Format? Sollen wir mehr von so einem Format machen? Ich hoffe, ich habe den richtigen Ton getroffen zwischen Geschichte erzählen und immer mal wieder auf Metaebene gehen, einordnen, an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ressourcieren, orientieren, stabilisieren. Und ja, ihr kennt es von mir, zwischendrin Lacher, zwischendrin ein, ja, Leben. Das Leben ist hart genug. Die Geschichten, die wir hören und auch teilweise, die wir hier im Podcast erzählen, sind schwer genug. Der ein oder andere Lacher zwischendrin als Comic Relief, als, ja, so, als Ventil zum Ablassen dessen. Ich hoffe, ja. Es kommt an, dass nichts davon gemeint ist, als wir lachen über die Menschen, wir lachen über die Geschichten, sondern es ist ein Teil des Umgangs mit all dem Shit, der so da ist. Und eine große Einladung, wenn du auch deine Geschichte erzählen magst, entweder selber mit eigener Stimme oder mit mir als deine Erzählerin. Kannst du dich auch total gern melden. Einfach eine E-Mail an hallo@survivorqueens.de. Wir machen ein kurzes Kennenlerngespräch. Wir quatschen drüber, wie du dir das vorstellst, worüber du erzählen möchtest. Ich erzähle dir, wie das dann abläuft, egal ob die Podcast-Aufzeichnung zusammen oder dein mir erzählen und wie ich das dann weiterverarbeite. Genau. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Oh nein, eine Info noch, habe ich ganz vergessen zu erzählen. Wenn du dir das ganze Interview mit Anna anhören, also durchlesen magst, wir haben ein Transkript erstellt, weil im Transkript hört man ja nicht ihre Stimme. Das heißt, du kannst auf unserer Webseite über unseren Podcast/Blog kannst du auch das gesamte Interview mit Anna dir aufrufen und dir nochmal anschauen, was wir denn tatsächlich so besprochen haben und kriegst noch ein bisschen mehr Details, ein bisschen mehr Infos und hörst es nochmal oder liest es aus, ja, mit ihren Worten. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir bald zusammen unseren 6. Podcast-Geburtstag feiern, wie abgefahren. Ja, what to say? Lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da, wo auch immer du uns hörst. Meld dich bei uns, wenn du deine Geschichte erzählen magst. Und wenn du uns monetär unterstützen kannst und magst, freuen wir uns riesig. Als gemeinnützige Organisation sind wir auf jeden Euro angewiesen, der reinkommt. Du kannst uns mit einer Spende unterstützen, einmalig, monatlich. Du kannst das Survivor Queen Abo abschließen. Da zahlst du, wie bei einem Fitnessstudio, aber für ein mentales Fitnessstudio, zahlst du monatlich einen kleinen Betrag und erhältst dafür aber Zugriff auf 2 Live-Events im Monat. Also jeden Monat ein neues Webinar mit neuem Input, neuen Themen, Speaking, SpeakerInnen und eine traumasensible Live-Meditation und Zugriff auf unsere gesamte Webinar-Bibliothek mit über 30 Webinaren, über 20 Meditationen und auch auf den Survivor Queen Kongress die Aufzeichnung. Also da ist ganz, ganz viel drin für ganz kleines Geld. Du kannst 7 Tage sieben Tage Probe testen und wenn es dir gefällt, bleibst du dabei. Ansonsten kannst du einfach wieder kündigen. Genau. Jeder Euro hilft uns als kleine gemeinnützige Organisation, dass wir unsere Arbeit weitermachen können. Und damit schicke ich dir einen lieben Gruß in deinen Abend, Morgen, Nacht, wann, wo, wie auch immer du uns hörst. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Schwer es war, wir sind leuchtende Sterne, unsere